Hallo und herzlich willkommen zu NPP Off the Record, dem Hintergrundpodcast von Netzpolitik.org. Einmal im Monat am ersten Samstag schauen wir auf die Geschichten hinter den Geschichten, gucken so ein bisschen hinter die Kulissen von Netzpolitik.org und das machen wir heute. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei Netzpolitik.org und ich freue mich sehr, dass ich heute durch diesen Podcast führen darf und dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Und ich freue mich besonders, dass ich das nicht alleine machen muss heute, sondern dass ich hier zusammen mit Daniel Lau, Kollege aus der Redaktion bin. Hallo Daniel.
Hi.
Hallo. Und mit Lucia Pabel, auch eine Kollegin, aktuell nämlich Praktikantin bei uns.
Hallo.
Hey. Heute wollen wir zwei Dinge machen, vor allen Dingen im Podcast. Einerseits gucken wir auf ein Thema, das uns im letzten Monat nicht nur uns, sondern viele andere auch sehr beschäftigt hat in diversen Texten bei uns. Das heißt, es geht gar nicht um eine Recherche anders als sonst, sondern um diverse unterschiedliche Texte zu dem Thema. Und im zweiten Teil sprechen wir mit Lucia, die eben Praktikantin bei uns gerade ist, darüber, wie es so ist, ein Praktikum bei Netzpolitik.org zu machen und wie sie den Laden so wahrnimmt. Genau, die erste Hälfte allerdings widmen wir einem Thema, das die Menschen und die Medien in den vergangenen Wochen sehr bewegt hat. Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, ein Thema, das bei uns auch in verschiedenen, vielen Texten vorkam, schon lange immer wieder vorkommt, aber natürlich jetzt gehäuft vorkam. Am 19. Februar hat ein Mann in der hessischen Stadt Hanau 10 Menschen umgebracht, der letzte in einer langen Reihe von rechtsextremen Anschlägen, Überfällen und Morden in Deutschland. Und wenn für mich ein Punkt wichtig war in der medialen Debatte über das Thema oder einer der zentralen Punkte, die ich mitgenommen habe aus der Debatte, ist das Anliegen der Familien der Opfer, dass nicht nur über den Täter gesprochen wird und was ihn bewegt hat, sondern dass vor allen Dingen auch die Opfer Platz haben. Das ist, können wir direkt mal selbstkritisch sagen, bei uns natürlich in unserer Berichterstattung auf netzpolitik.org kaum der Fall gewesen. Aber deshalb wollen wir, bevor wir einsteigen in die Debatte, tatsächlich auch einmal kurz wenigstens die Namen nennen der Menschen, die da ermordet worden sind. Das waren Gökhan, Sedat, Said, Mercedes, Hamza, Willi Viorel, Fatih, Ferhat und Kaloyan. Außerdem die eigene Mutter des Täters, die umgebracht wurden.
Ja, und letztendlich ist die Kritik natürlich angebracht. Man muss die Namen der Opfer nennen und zugleich kommt man eben nicht dran vorbei, über den Täter zu sprechen, beziehungsweise in diesem Fall den mutmaßlichen Täter, zu dem man einiges weiß. Denn letztendlich ist ja das Entscheidende, was hat dazu geführt, dass er diese Tat begangen hat. Nicht die Opfer sind das Problem sozusagen, sondern der Täter ist es und die Ideologie, die ihn dazu motiviert zu haben, scheint diese Tat zu begehen. Und was man gesehen hat nach Hanau war, dass es da einen Kampf um die Deutungshoheit gab.
Denn, der ging sofort los eigentlich, ne?
Ja, also im Prinzip bereits in den Stunden danach, man kennt das im Prinzip von den vergangenen Anschlägen auch, muss man sagen, auch bei islamistischen Anschlägen beispielsweise, bei denen dann die AfD sehr viel Wert drauf legt, oder mutmaßlich islamistischen Anschlägen, sehr viel Wert darauf legt, zu betonen, dass das jetzt einen muslimischen Hintergrund zu haben scheint. Im Fall von Hanau war es jetzt so, dass es der AfD sehr wichtig war, zu betonen, dass es keinen rassistischen Hintergrund gegeben habe, diese Tat, obgleich 9 dieser Menschen, die am Abend des 19. Februar in Hanau in Cafés und Bars erschossen wurden, beziehungsweise davor durch diesen 43-jährigen Deutschen mutmaßlich, obgleich diese Menschen eine Migrationsgeschichte hatten. Und die AfD wollte eben betonen, das gebe keinen rassistischen Hintergrund. Und AfD-Sprecher Jörg Meuthen beispielsweise sagt, das sei die wahnhafte Tat eines Irren. Und diese Tat zu politisieren, das entspreche Zynismus, das dürfte man jetzt nicht machen. Mhm. Und worauf er natürlich da angespielt hat, war, dass zu diesem Zeitpunkt im Netz, wie Stunden nach der Tat bekannt wurde, eine Reihe von Dokumenten kursiert haben, auch Videos, die offenbar durch den mutmaßlichen Täter verfasst wurden. Und das waren Texte, in denen Bezug genommen wurde zu allerlei Verschwörungsmythen. Also es ging beispielsweise um geheime Militärbasen, in denen satanistische Kindesmissbrauchsrituale, Tötungen, wie auch immer, stattfinden. Auf der Website des mutmaßlichen Täters wurde verlinkt zu Inhalten im Zusammenhang mit Alien-Entführungen und dergleichen. Es war sehr viel davon, sehr wirr, aber was der mutmaßliche Täter in diesen Dokumenten, die ihm zugeschrieben werden, eben auch vertreten hat, waren Positionen, die erinnern an rechtsextremistische Ideologien, wie beispielsweise den Großen Austausch. Und,
kannst du noch mal kurz sagen, was das ist, die Ideologie vom Großen Austausch?
Also im Prinzip beruht er auf der Annahme, dass es einen groß angelegten Plan gibt, nennen wir es mal die weiße Bevölkerung hier beispielsweise in Europa auszutauschen durch Menschen, die aus anderen Ländern, anderen Regionen dieser Welt kommen und diese Bevölkerung sozusagen zu ersetzen. Mhm. Und das ist beispielsweise eine Ideologie, der auch der Attentäter von Christchurch anhing oder anzuhängen scheint, was aus dessen Manifest wiederum hervorging. Und in dem Manifest, wenn man es jetzt so nennen mag, ist sehr umstritten, weil das ist ja gleichzeitig irgendwie auch so eine Art Propagandaschreiben, das der mutmaßliche Täter da veröffentlicht zu haben scheint. Dort heißt es eben beispielsweise auch, dass er 24 Länder und Regionen auf dieser Erde am liebsten auf Knopfdruck auslöschen wollte. Er äußert sich sehr abwertend über bestimmte Volksgruppen und daraus geht eben hervor, dass dieser Mensch offenbar ein rassistisches Weltbild hatte und dass er dann ausgerechnet auf Shisha-Bars in Hanau losgeht mit Waffen.
Genau, Shisha-Bars als Orte, die eben klar sozusagen gesellschaftlich als migrantische Orte irgendwie gelesen werden, die ja teilweise ja auch einer krassen Stigmatisierung ausgesetzt gewesen sind, weil sie irgendwie von Politikerinnen und Politikern, Innenpolitikerinnen und Politikern als ja irgendwie Orte für Kriminalität, arabische Clans und all das, was damit verbunden wurde, irgendwie gebrandmarkt wurden. Ne? Also so klar auch aufgeladene Orte. Was ich mich frage, Daniel, ist denn, oder was ich mich gefragt habe, frage ich mich natürlich nicht mehr jetzt, aber macht es denn überhaupt einen Unterschied? Also ich meine, das Beharren darauf, dass der Typ psychisch gestört war, macht es denn dann einen Unterschied? Man kann doch trotzdem Rassist sein und sozusagen sein Handeln aus einer rassistischen Ideologie speisen und trotzdem sozusagen psychische Probleme haben. Das widerspricht sich doch gar nicht oder das löst sich doch gar nicht auf.
Ja, also der Gewaltforscher Nils Böckler, mit dem ich genau darüber gesprochen hatte, vom Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement, er hat mir eben gesagt, dass er es problematisch findet, dass es immer diese Unterscheidung gibt und eben diesen Versuch, da zu trennen zwischen dem einen oder dem anderen, also entweder rassistisch motiviert oder eine Tat, die im Wahn begangen wurde. Er sagt, im Fall von Hanau liegt seines Erachtens beides vor. Er sieht aber ein Muster darin, dass man jetzt versucht, das sozusagen abzutun als die Tat eines Menschen, der einfach im Wahn gehandelt hat. Denn der Gesellschaft ist es seiner Meinung nach, fällt es seiner Meinung nach einfacher, wieder zum Alltag zurückzukehren, in dem Moment, in dem man diese Tat einfach als die eines Menschen, der im Wahn gehandelt hat, abtun kann. Und dann muss man sich so nicht so sehr mit den Gründen, die letztendlich zu dieser Tat geführt haben, auseinandersetzen, was in diesem Fall dann Rassismus und das Weltbild dieses Mannes gewesen zu sein scheinen. Und Böckler betont, dass man eben neigt dazu zu vergessen, dass solche Taten niemals im luftleeren Raum stattfinden. Und das ist die Debatte, über die man sich jetzt eigentlich Gedanken machen sollte.
Also das gesellschaftliche Klima, wo knüpft man an? Also gerade so diese Ideologie des Austauschs, des großen Austauschs, die ja durchaus auch befeuert wird von rechts, von nationalkonservativen bis rechtsextremen Politikern, sozusagen aus der leiten dann ja diese Attentäter dann so eine Art Widerstandspflicht für sich her oder berufen sich darauf, ne? Also das ist sicherlich ja einer der Punkte, wo es eine ganz klare Verbindung und eine ganz klare Verbindung gibt zwischen dem gesellschaftlichen Diskurs, den Grundlagen und diesen Taten, oder? Gibt es noch mehrere Punkte?
Also was man natürlich auch sehen muss, dass dass diese Schreiben, die dem mutmaßlichen Täter zugeschrieben werden, gespickt sind mit allerlei Verschwörungstheorien. Und dieser Mann ist kein Einzelfall. Also Verschwörungstheorien, kann man jetzt mal pauschal sagen, sind auch in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Es gibt eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die Mitte-Studie, wonach 46% der Deutschen beziehungsweise der deutschen Bevölkerung davon ausgehen, dass es geheime Organisationen gibt, die Einfluss auf politische Entscheidungen haben, was jetzt schon mal sehr verworren klingt für mich. Und tatsächlich konnte man sehen, wie bereit viele Menschen sind, an solche Verschwörungsmythen zu glauben, in den Stunden nach der Tat. Mhm. Also in der Zeit, in der diskutiert wurde, war es jetzt ein rassistischer Anschlag oder nicht, da wurde unter anderem auch ein Video veröffentlicht bei YouTube, in dem sich ein YouTuber, den Kanal Fakten, Frieden, Freiheit betreibt, äußert und er behauptet, die Tat in Hanau sei nicht das, was die Medien daraus machten. Die Darstellung der Medien stimmt nicht. Es handelt sich dabei um eine sogenannte False Flag Operation, also irgendwas, was durch irgendwelche geheimen Mächte im Hintergrund dann wieder umgesetzt worden sein soll. Und er untermauert diese Aussagen mit einer Reihe von Sprachnachrichten, die per WhatsApp rumgegangen sein sollen. Tatsächlich kursiert dann Video, in dem Menschen in der Tatnacht sich per WhatsApp Sprachnachrichten austauschen. Und es ist nicht so ganz klar, wer diese Menschen eigentlich sind.
Ob sie vor Ort waren.
Genau, also es könnte, theoretisch könnte das auch alles ein komplettes Fake sein. Es könnte auch sein, dass diese Menschen tatsächlich echt sind und wirklich Angehörige sind der Opfer. Man weiß es schlichtweg nicht. Aber es sind eben Aufnahmen, die augenscheinlich aus der Tatnacht stammen und unmittelbar danach. Und da werden dann bestimmte Behauptungen aufgestellt und Zeugenaussagen und dergleichen. Also beispielsweise heißt es, es gäbe mehrere Täter und dergleichen. Und wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere an den Terroranschlag in Halle im Oktober, dort ging unmittelbar nach der Tat auch das Gerücht rum, es gäbe mehrere Täter. Einfach weil die Situation in den Stunden nach so einem Vorfall häufig sehr undurchsichtig ist. Und die Ermittler gehen eben jetzt davon aus, dass es keine weiteren Täter gibt, dass es nur diesen einen Mann gibt, den 43-Jährigen, der tatsächlich tot in seiner Wohnung gefunden wurde danach. Und demnach handelt es sich bei dem, was dieser YouTuber dort verbreitet, um eine Verschwörungstheorie unmittelbar zur Tat von Hanau. Mhm.
Was ist die Motivation dafür, dieses in Frage zu stellen, dass ob oder sozusagen zu verbreiten, dass es mehrere Täter gibt? Also steht es in Verbindung mit so Mythen, die dann auch aufkommen, dass es irgendwie eine False Flag Operation gewesen sein soll und dass es in Wirklichkeit, gibt ja immer wieder so Leute, die dann rauen, oh, das passiert immer kurz vor Wahlen beispielsweise und so weiter, als seien das eben konzertierte Aktionen. Also zielt es darauf auch ab, wenn sozusagen die mehr dann von mehreren Tätern in Umlauf gebracht wird, oder hat es verstärkt damit zu tun, einfach, dass man einfach irgendwas darüber mitsprechen möchte?
Also
würdest du sagen, ist es ideologisch aufgeladen, oder?
Im konkreten Fall jetzt mit der Begründung, dass es mehrere waren, da würde ich jetzt mal nicht so viel rein interpretieren in diese Darstellung. Ich hatte den Mann, der diese Erzählung verbreitet hat über YouTube, tatsächlich ausfindig gemacht und angerufen. Dieses Video wurde inzwischen fast 600.000 Mal aufgerufen bei YouTube. Deswegen war es mir wichtig, auch einfach mal mit ihm drüber zu sprechen, was ihn letztendlich dazu bewogen hat und inwiefern er da gegebenenfalls auch mal nachgeforscht hat. Und ich habe ihn tatsächlich ans Telefon bekommen, Sebastian Ferbuket, ein 28-jähriger Mediengestalter aus dem Rheinland, der selbst dann vehement betont hat, dass er eigentlich gar nichts wisse, trotzdem aber davon ausgehe, dass die Tat nicht so stattgefunden habe, wie in den Medien dargestellt. Und er war der Meinung, er verbreitet mit diesem Video, das er da dann weitergeteilt hat, Informationen, die, wie er gesagt hat, raus müssen. Mhm. Dinge, die Menschen erfahren sollen. Und es gibt eben einen Punkt, der sehr viele solche Verschwörungsmythen zu befeuern scheint. Darüber habe ich mit der Psychologin Pia Lamberti gesprochen, die an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zu Verschwörungsideologien forscht. Und sie sagt, dass eine Welt, die von einem Verschwörer gelenkt wird, zwar noch immer noch bedrohlich ist, aber in einem gewissen Sinne eben besser kontrollierbar als eine Welt, in der Chaos herrscht und der Zufall eine große Rolle spielt. Und das könnte eben so ein Faktor sein, warum es vielen Menschen einfach leichter fällt, daran zu glauben, dass schreckliche Ereignisse einen tieferen Sinn haben, anstatt zu akzeptieren, dass scheinbar zufällig großes Unheil eintreten kann. Und wenn man das jetzt runterbrechen möchte, dann ist das ja eigentlich so diese abstrakte Angst vor dem Tod, die jeder Mensch so ein bisschen vor sich herschiebt, weil wir mit dieser Gesellschaft, die wir uns aufgebaut haben und wir uns sozialisiert haben, ja sehr viel Zeit damit verbringen, sozusagen nicht dran zu denken, dass wir selbst alle irgendwann sterben wollen und sehr viele Dinge mit sehr viel Bedeutung aufladen und letztendlich werden wir eben alle irgendwann sterben. Und diese Angst, glaube ich, so ein bisschen so von sich fernzuhalten, das könnte meines Erachtens auch ein Faktor sein, weshalb dann irgendjemand zu Verschwörungsmythen greift, um eben eine schreckliche Tat zu erklären, aber nicht akzeptieren kann, dass es scheinbar zufällig von einem Moment auf den anderen vorbei sein könnte.
Wobei ja eben an der Stelle nur bedingt zufällig, aber eben weil der Täter seine Opfer nicht zufällig ausgewählt hat, sondern klar rassistisch motiviert hat. Aber klar, es gibt einem das, verhilft dann einem vielleicht selber zu dem Gefühl, dass man eine gewisse, dann doch irgendwie eine gewisse Kontrolle hat, weil man irgendwas durchschaut, oder? Das ist.
Ja, es gibt natürlich auch noch diesen Wunsch der Einzigartigkeit, den man sowohl Sebastian Fairbuck hat, diesem YouTuber, der diese die Erzählung zu Hanau verbreitet hat, unterstellen könnte und eben auch dem tatsächlichen mutmaßlichen Attentäter von Hanau. Und zwar hatte dieser 43-Jährige in einem seiner Videos davon gesprochen, es gebe Wahrheiten, die den meisten Menschen verborgen blieben, weil sie vor einer Mauer stünden. Und dieser Mann wollte durch sein eigenes Wirken jetzt irgendwie darauf einwirken, dass diese Mauer einstürze und letztendlich die breite Masse von diesen Wahrheiten, von denen er überzeugt war, erfahre. Also er hat sich da irgendwie in einer größeren Mission gesehen und in dem Moment, in dem man irgendjemand, das war jetzt der mutmaßliche Attentäter, aber in dem Moment, in dem jemand wie Sebastian Fairbuck, dieser YouTuber, dann sagt, ich musste diese Information verbreiten, sie musste raus, meiner Meinung nach, dann sehe ich da auch wieder diesen Reflex, dass man meint, vermeintlich exklusives Wissen zu haben, das man jetzt mit der Welt teilen muss. Und das ist dann wohl dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit.
Während sich dann zeigt, dass andere Muster deutlich stärker eigentlich scheinbar sind für das dann tatsächlich für die Handlungen, die dann ausgeführt werden von solchen Leuten. Neben dem Rassismus ist es ja beispielsweise der krasse Frauenhass und Antifeminismus, der sich durchzieht durch solche Manifeste. Wie hat denn dieser YouTuber reagiert, als du ihn kontaktiert hast? Am Telefon, weil das ist ja damit nicht, also einerseits, wie hat er am Telefon reagiert? Das fand ich ja sehr bezeichnend, aber die Geschichte endete dann ja auch nicht damit, dass du einen Artikel geschrieben hast. Erzähl doch da nochmal ein bisschen von.
Ja, also das Seltsame war, dass ich ihn am Sonntagnachmittag angerufen hatte und dann vergingen, ich weiß nicht, 1-2 Stunden oder so. Wobei man sagen muss, dass er schon dieses Telefonat versucht hat abzukürzen, also nach ungefähr 3 Minuten hat er dann gesagt, ja, er muss jetzt leider gehen, er muss ganz schnell irgendwo hin und er hat dann versucht, mich abzuwimmeln und ich habe es trotzdem geschafft, ihm ein paar Fragen zu stellen und nach rund einer Viertelstunde war das Telefonat dann vorbei und er hat offenbar direkt nach dem Telefonat ein YouTube-Video aufgenommen und dieses YouTube-Video dann unmittelbar veröffentlicht. Und während er beispielsweise nicht wollte, dass ich das Telefonat aufzeichne, was er mir explizit gesagt hat, als ich ihn danach gefragt hatte, hat er dann selbst in diesem YouTube-Video die wesentlichen Aussagen, die er zuvor mit mir am Telefon durchgegangen war, wiederholt und ist dabei anscheinend nervös auf und ab gegangen in seiner Wohnung. Und dann erschien eben am nächsten Tag mein Artikel. Und auf den hat er nicht besonders gut reagiert, kann man sagen, weil er befand, ich habe ihn jetzt irgendwie als Nazi dargestellt. Seine Wortwahl, nicht meine. Im Artikel kommt das Wort nicht vor. Man muss auch dazu sagen, dass dieser Mann mir schon am Telefon gesagt hatte, Zitat, wenn Sie mich wirklich in die rechtsradikale Verschwörungsecke stellen wollen, können Sie das gerne tun. Das juckt mich ehrlich gesagt nicht.
Er behauptet auf seinem Kanal ja auch immer, er ist Verschwörungstheoretiker und er sei verrückt und so weiter. Ne? Der zieht sich ja immer so raus auf so eine Position.
Ja, das soll, glaube ich, irgendwie so eine Form von ironischem Zugang dazu sein. Mhm. Er hat auch im Telefon zu mir gesagt, er sei der perfekte Verschwörungstheoretiker. Er hat das anscheinend als Witz verstanden, aber effektiv betreibt er einen YouTube-Kanal, auf dem alles Mögliche zu den ganzen Verschwörungsklassikern, Chemtrails, der Tod von Tupac Shakur und so weiter thematisiert wird. Man kennt das.
Bevor ich noch eine andere Frage, nämlich zu der Verantwortung stelle, vielleicht, wir wollen ja mit dem Podcast auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Woher hast du denn eigentlich die Telefonnummer von diesem YouTuber gehabt? Kannst du das sagen?
Also ich hab einige Stunden damit verbracht, zu googeln, weil zunächst mal war tatsächlich vor der Veröffentlichung der Name dieses Mannes nicht so bekannt, wie er es jetzt ist, kann man glaube ich sagen.
Also des YouTubers.
Des YouTubers, genau. Also er hat jetzt keinen großartigen Hehl daraus gemacht, wie er heißt. Man konnte beispielsweise sehen, dass er bei Facebook unter seinem echten Namen eine Gruppe administriert hat, die im Zusammenhang stand mit seiner Facebook-Seite Fakten, Frieden, Freiheit. Und dementsprechend, das war nicht so schwer, letztendlich seinen Namen rauszukriegen. Mhm. Und dann habe ich Stunden damit verbracht zu suchen, habe letztendlich an einem Ort, den ich jetzt einfach aus dem Grund, dass ich nicht dafür verantwortlich sein möchte, wenn er jetzt weitere Anrufe kriegt, habe ich festgestellt, dass er sie irgendwo im Netz mal angegeben hatte und nicht wieder gelöscht. Und so konnte ich ihn eben kontaktieren. Und er hat auch am Tag, einige Tage nach der Veröffentlichung, dann nochmal ein ausführliches YouTube-Video tatsächlich produziert. Es gab generell sehr viel Feedback auf diesen Artikel und sehr viel von diesem Feedback, auch von wildfremden, anonymen Leuten, war sehr seltsam. Beispielsweise hat mir jemand eine E-Mail geschrieben und behauptet, sie sei die menschliche Göttin, die große Illuminatin, mich gebeten, das Titelbild des Artikels zu ändern, weil ich dort das Erkennungszeichen der Illuminaten gezeigt hatte, einfach als Symbolbild. Und Sebastian Verbuket hat dann 45 Minuten lang in diesem Video den Artikel vorgelesen und mehr oder weniger jeden Satz kommentiert. Und die einzige Aussage letztendlich, von der er dann wirklich sagen konnte, sie war falsch, das habe ich dann nochmal geklärt, war, dass er zu Beginn dieses Videos nicht, wie ich geschrieben hatte, in einem Hauseingang steht, sondern vor einem Fenster sitzt. Das war die einzige Sache letztendlich, bei der er wirklich sagen konnte, die war falsch. Und es ging dann ein paar Tage und er hat sich dann in Instagram-Stories und dergleichen noch weiter abreagiert und weiter Kommentare veröffentlicht und so weiter bei uns auf der Seite. Und irgendwann hat er dann, und das war jetzt mutmaßlich das Ende von dieser ganzen Geschichte, bei Instagram das hier veröffentlicht. Und ich glaube, man kann diesen kurzen Audioschnipsel einspielen.
Instagram-Pause, ihr seht es in meinen Augen. Ich habe die letzten Tage kaum gepennt. Und ich meine jetzt mal einfach Schluss von dem ganzen Netzpolitik-Org-Ding, Daniel Laufrad-Teil. Story vorbei.
Ja, er hat sich da tagelang abreagiert. Und ich glaube, irgendwann war dann einfach die Luft raus bei ihm.
Genau, aber das fand ich nochmal wichtig, weil einige Leute ja dann auch in den Kommentaren oder unter den YouTube-Videos kommentiert haben, okay, wo hat dieser Journalist eigentlich seine Telefonnummer her, bevor sich da irgendwelche Verschwörungstheorien auch darum jetzt ranken. Ganz einfach journalistische Recherche. Eine Frage noch zu diesem Thema, nämlich was mich dann bewegt, ist die Frage der Verantwortung. Ich hatte das Gefühl, dass der, darum ging es ja in deinem Artikel auch, welche Verantwortung trägt man eigentlich, wenn man solche Verschwörungstheorien oder Mythen, es sind ja keine Theorien, weil sie keinen wissenschaftlichen Gehalt haben und unlogisch sind. Ist er bereit, irgendwelche Verantwortung dafür zu tragen, was er in die Welt bläst, beziehungsweise welche Verantwortung trägt auch YouTube als Plattform? Ist ja eine politische Debatte, aber vielleicht erstmal zu ihm. Was waren deine Erfahrungen, als ihn damit konfrontiert hast? War er dann bereit, irgendwelche Verantwortung zu übernehmen für die Informationen, wie er sagt, die raus an die Welt mussten, die er aber nicht geprüft hat, keine Faktenchecks gemacht hat und so weiter?
Also er hat gesagt, dass er all das für nicht problematisch hält, weil er von Anfang an betont habe, dass er gar nicht wisse, wie es denn wirklich gewesen sei. Und er hat das so sehr transparent gemacht habe und er dann sozusagen sich dahingehend geschützt sieht. Gleichzeitig hatte ich davor mit dem Gewaltforscher Nils Böckler eben gesprochen über genau solche Themen und er hatte gesagt, jeder, der solche Inhalte verbreitet, trägt eine Mitverantwortung, also im Zusammenhang letztendlich mit den Verschwörungstheorien, die offenbar den mutmaßlichen Täter von Hanau motiviert haben. Und Sebastian Faerbusch wiederum vertritt die Ansicht, dass es eben nicht die Verschwörungstheorien waren, die diesen Mann motiviert haben, diese Tat zu begehen. Er hält das für ungefährlich, habe ich das Gefühl. Also er macht jetzt natürlich Witze, so die Medien stellten ihn als Nazi dar, er, der böse, gefährliche Verschwörungstheoretiker, er sitzt da vor seinem Computer und betont, er sei noch nicht mal politisch. Und ich bin sicher, dass er wirklich glaubt, er sei nicht politisch. Aber das, was er letztendlich da verbreitet, die Dinge, die er da füttert, kann man sagen, die Talking Points, die er weiter verbreitet, die sind eben sehr politisch und die haben Konsequenzen im echten Leben. Und andere Menschen, die vielleicht auch in einer Verfassung sind, wie der mutmaßliche Täter von Hanau gewesen zu sein scheint, die mögen sowas sehen und obwohl es keinen expliziten Aufruf zur Gewalt oder irgendwas gibt, mögen die in irgendeiner Form dann tatsächlich darauf reagieren. Ich glaube, Sebastian Faerbusch ist das überhaupt nicht klar, beziehungsweise vielleicht will er es auch einfach nicht sehen, weil dann müsste er aufhören mit dem, was er da tut. Und Pia Lamberti, die Psychologin, mit der ich gesprochen hatte, die hatte eben gesagt, wenn man mal wirklich in so einem Weltbild gefangen ist, in dem alles von Verschwörungen geleitet wird, dann hilft es eben nicht mehr, wählen zu gehen oder zu einer Demonstration und so irgendwie zu probieren, seine Meinung Gehör zu verschaffen. In so einem Fall, in dem offenbar ja auch der mutmaßliche Täter von Hanau war, in so einem Fall hilft es womöglich nur noch, also das ist dann so die Selbstannahme, das ist dann die letzte Konsequenz, eine Gewalttat zu begehen, um irgendwie das durchzusetzen, was einem da vorschwebt. Und jemand wie Sebastian Faerbusch nimmt sich da komplett aus der Verantwortung.
Oft bei diesen Themen wird auch die Frage der Verantwortung der Plattform diskutiert. Berühren wir so ein Spannungsfeld, das uns bei netzpolitik.org ja oft berührt. Einerseits zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und der Freedom of Speech im Internet und andererseits aber eben der Verantwortung, die man für Inhalte trägt. Würdest du sagen, also 600.000 Klicks, das heißt, wenn er Monetarisierung angeschaltet hat, heißt das, dass er davon auch krass profitiert und dass es ein Incentive gibt, ist ja immer wieder ein Thema, auf Plattformen wie YouTube, aber auch Facebook, skandalisierende Inhalte zu veröffentlichen, einfach weil sie Reichweite bringen, weil sie Interaktionen bringen und das heißt dann eben Aufmerksamkeit, die für Werbung vermarktet wird und das heißt dann ganz klar einfach Geld zu verdienen. Kannst du da was zu sagen, Daniel? Siehst du YouTube dann in der Verantwortung, solche Videos zu löschen oder müssen wir das aushalten und als Gesellschaft damit umgehen?
Also ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das Video selbst ist überhaupt nicht monetarisiert in dem Sinne. Er betont auch tatsächlich, er verdiene damit keinen Cent mit dem, was er da mache. Mhm. Gleichzeitig hat er natürlich unten drunter trotzdem seinen Bitcoin-Wallet und seinen Ethereum-Wallet verlinkt, sodass man ihm theoretisch, nennen wir es mal, Spenden zuschicken könnte. Mhm. Aber nach dem, was ich da gesehen hatte, ist da jetzt eigentlich überhaupt nichts eingegangen seither. Das heißt, das scheint jetzt auch nicht so direkt zu funktionieren, dass er da tatsächlich immer viel Geld verdient damit. Und wir sind natürlich häufig sehr kritisch, was die Plattform angeht. Es gibt jetzt noch weitere Videos, beispielsweise zum Coronavirus und dergleichen, die Sebastian Faerbusch veröffentlicht hat auf seinem Kanal, wo er auch, sagen wir mal, seine eigenen Sichtweisen, was jedem freisteht, selbstverständlich kundtut, aber eben auch mit diversen Mutmaßungen, die vielleicht wissenschaftlich nicht so untermauert sind, wie er das denkt. Und YouTube platziert dann tatsächlich teilweise hilfreiche Hinweise darunter, beziehungsweise automatisiert irgendwelche Links zu Orten, wo man dann mehr, nennen wir es mal, seriöse Informationen bekommen kann, als auf diesem YouTube-Kanal. Also es gibt dann auch auch andere Videos, wo dann eben ein Wikipedia-Link oder so unten drunter platziert wird, automatisch. Und ich glaube, das macht YouTube schon ganz, ganz schlau. Fairbrook hatte zu Beginn selbst im Video gleich gesagt, hey Leute, ladet das Video runter, es wird bestimmt gelöscht, verbreitet es weiter. Passiert ist das nicht. Er sagt, in der Vergangenheit wurden Videos von ihm gelöscht, immer wieder. Er hat auch irgendwelche Screenshots gezeigt, die das irgendwie belegen sollen. Das mag tatsächlich stimmen, es mag einen Grund geben oder auch nicht. In dem Fall weiß ich nicht, ob das Richtige ist, das zu löschen. Einfach, weil ich könnte mir vorstellen, dass es einfach von der Meinungsfreiheit da gedeckt ist. Man muss es eben journalistisch einordnen.
Und im Zweifelsfall auch als YouTuber selber Verantwortung übernehmen. Das ist ja, wenn man mit Reichweite kommt, eben Verantwortung.
Das mit Sicherheit.
Kann man sich nicht einfach darauf rausreden, dass man eigentlich gar nichts gesagt hat, sondern einfach nur Infos und Nachrichten geteilt hat. Diese Auseinandersetzung um die Deutungshoheit und den perfekten Verschwörungstheoretiker sind nicht die einzigen Texte bei uns gewesen zu dem Themenkomplex. Denn ja, nicht erst seit diesem Anschlag ist klar, dass wir ein riesiges Problem haben mit gewalttätigen Rechten und Rechtsextremen, die sich zusehends vernetzen. Wir haben unter anderem einen Gastbeitrag in diesem Monat auch veröffentlicht von Caroline Schwarz, die genau zu dieser Frage der rechtsextremen Vernetzung im Netz ein Buch veröffentlicht hat, Hasskrieger. Und Daniel, du hattest das betreut und produziert diesen Gastbeitrag. Kannst du nochmal sagen, da geht es vor allen Dingen um die Vernetzung, um das auch immer wiederkehrende Thema Gaming und Rechtsextremismus.
Ja, das Kapitel, das wir dankenswerterweise vorher veröffentlichen durften, so vor des Erscheinens des Buches, vor dem Erscheinen des Buches, das handelte eben von rechtem Hass und der Gaming-Kultur. Und jetzt gibt es natürlich diesen wiederkehrenden Konflikt. Es gibt keine TM-Gaming-Szene und zugleich gibt es eben Teile von, nennen wir es mal, Foren und dergleichen, beispielsweise bei Plattformen wie Steam oder Discord, diesem Chat und Voice-Chat vor allen Dingen, der von Gamern genutzt wird, Gruppen und dergleichen, in denen eben entsprechende Ideologien verbreitet werden. Also es gibt beispielsweise bei Steam NutzerInnen, die dann sich nach irgendwelchen rechtsextremistischen Terroristen benennen. Es gibt Gruppen zu identitären Bewegungen, zur NPD, in den Verschwörungsmythen geteilt werden oder Holocaust-Leugner sich tummeln, schreibt Caroline Schwarz in ihrem Buch. Und sie sieht eben in diesen Kreisen durchaus, kann man sagen, einen Kern dieses Problems und der Radikalisierung, weil dort landen eben junge Männer und kommen dann mit solchen Dingen in Kontakt und kommen mit Ideologien in Kontakt, denen sie andernfalls vielleicht so gar nicht begegnen würden und fangen vielleicht auch an, die gut zu finden. Und gleichzeitig gibt es wohl auch Hinweise darauf, dass in einigen Fällen gezielt Ausschau gehalten wird von bestimmten Gruppierungen nach jungen Menschen, die womöglich aufgrund der eigenen psychischen Verfassung empfänglich sein könnten für derartiges Gedankengut und dass die dann in irgendeiner Form, kann man sagen, konvertiert werden.
Ja, eine ganz klar sichtbare Strategie eigentlich von Rechtsextremen, da Anbahnung beispielsweise zu machen und auch, ja, also einerseits ideologische Vorfeldbereitung, aber eben andererseits auch wirklich Kontakt zu Leuten aufzubauen. Ne?
Ja, man sieht dann eben auch in Communities von Spielen wie Fortnite und Minecraft, wie Caroline Schwarz schreibt, dass dort ständig Menschen rassistisch und sexistisch beschimpft werden. Also man sieht, wie verbreitet in diesen Kreisen dann doch bestimmte Weltbilder zu sein scheinen. Und sagen wir es mal so, wenn ich ein junger Mensch bin, der seine Freizeit in entsprechenden Spielen verbringt und das ständig das ist, was ich mir anhöre, also vorausgesetzt, ich bin jetzt ein weißer junger Mann, dann kann es schon sein, dass ich das irgendwann für normal halte und vielleicht denke, dass man so mit seinen Mitmenschen umgeht. Das mag dann ein Einstieg sein für mehr.
Ein anderer Aspekt des Themenkomplexes ist ja die Frage, wie umgehen damit, welche politischen Konsequenzen folgen beispielsweise. Es gibt unter anderem natürlich die Frage, okay, was passiert jetzt mit dem Gedenken, mit den Opferfamilien beispielsweise. Da gibt es einen tollen Brief der Mutter von eines der Opfer, Ferhat Unvar, dessen Mutter hat Angela Merkel gerade im Brief geschrieben, verlinken wir einfach mal mit zur Frage des Gedenkens. Und die andere Frage ist ja aber der Prävention, der Verhinderung. Da sehen wir eigentlich schon seit einer ganzen Weile eine bisschen hilflose Suche eigentlich nach Ansätzen. Das Bundeskabinett hat das Thema Passwortherausgabepflicht beschlossen in diesem Monat, verlinken wir auch. Da haben wir, glaube ich, in einer der vorherigen Ausgaben schon ausführlicher drüber gesprochen von Off the Record. Und dann haben wir noch geschrieben über einen besonders dämlichen Vorschlag von zwei Innenministern, Lorenz Kaffier und Boris Pistorius, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die Innenminister, CDU und SPD, haben einen Identifizierungszwang für Gamer vorgeschlagen. Magst du mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat und warum wir das für eine dämliche Idee halten, Daniel?
Also im Endeffekt wollen sie mit diesem Gesetzesantrag der dann in den Bundesrat eingebracht wurde, durchsetzen, dass NutzerInnen großer Plattformen ab einer bestimmten Größe, in dem Fall sind das 2 Millionen deutsche InternetnutzerInnen, dass die sich in irgendeiner Form ausweisen sollen gegenüber der Plattform, also beispielsweise bei Steam oder bei Twitter, Twitch, immer dann, wenn diese Grenze eben überschritten wird. Das betrifft zum einen Gamer, und das betrifft natürlich dann auch die sozialen Netzwerke. Und die Plattformen sollen dann in irgendeiner Form diese Daten hinterlegen. Und wir reden hier von Klarnamen, wir reden womöglich von Adressen, von allem Möglichen. Wir reden davon, dass ich vielleicht einen Scan meines Personalausweises an ein Unternehmen schicken soll, von dem ich nachher gar nicht weiß, wie sicher ist das tatsächlich dort. Jetzt weiß man aus der Vergangenheit ja, es kommt immer wieder vor, dass auch große Unternehmen wirklich massive Leaks haben, massive Sicherheitslücken, nicht rechtzeitig erkannt oder nicht gestopft haben, wie auch immer. Auch Facebook hat das schon fertiggebracht, jahrelang in irgendwelchen internen Datenbanken Millionen von Passwörter unverschlüsselt, beziehungsweise im Klartext genauer gesagt, zu speichern, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko birgt. In dem Moment, in dem sowas mal liegt, ist es eine Katastrophe. Und wenn man nun versuchen würde, sozusagen die Namen und Adressen und so weiter sämtlicher deutscher NutzerInnen großer Plattformen, wo man sich ja wirklich mal vorstellen kann, wie viele Menschen würde das eigentlich betreffen bei einer Plattform wie Facebook? Das sind ja wesentliche Teile der deutschen Bevölkerung. Wenn sowas mal leaken würde, dann hätte man sozusagen eine vollumfängliche Datenbank, was Namen und Adressen angeht. Und deswegen hat das Ganze im Prinzip das Zeug zum Datenschutzdesaster. Gleichzeitig wird natürlich argumentiert, man müsste sowas machen, um gegen den Hass vorgehen zu können, der auf diesen Plattformen herrscht. Ja, es ist wichtig, gegen den Hass vorzugehen, der auf diesen Plattformen herrscht. Es wird auch gedeutet als Reaktion bis zum bestimmten Grad auf den Terroranschlag von Halle, wobei man sagen muss, dass auch im Fall von Halle dieses Gesetz, das sich da Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vorstellen, überhaupt keinen Unterschied gemacht hätte wohl, weil die 3 IP-Adressen, denen da jetzt noch hinterhergejagt wird, die von Twitch stammen sollen, das sind Leute gewesen sein, die damals in Echtzeit den Livestream des Täters gesehen haben, die führen wohl ins Ausland und die müssten sich auch weiterhin nicht melden und schon gar nicht so, dass nachher ihr Name und ihre Adresse irgendwo abgreifbar wäre für die Innenminister von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, und ansonsten, wenn man sich mal, also würde ich, ist ja unsere Position, erstmal mit den Mitteln, die man heute hat, versuchen, die Strafverfolgung durchzusetzen. Kann natürlich nicht sein, dass sozusagen beispielsweise Volksverhetzung im Netz ungestraft bleibt. Das passiert aber an vielen Stellen. Das Problem ist aber bislang oft nicht, dass die Leute nicht mehr unter Klarnamen bekannt werden, sondern einfach, dass die Behörden da nicht hinterherkommen. Wenn man beispielsweise spricht mit den Verantwortlichen oder sich anguckt, was die von der Zentralstelle Cybercrime, so heißt es glaube ich in NRW, sagen, die sagen genau das Gleiche. Die brauchen eigentlich, es braucht Behörden, Staatsanwaltschaften, Strafverfolgungsbehörden, die gut genug ausgestattet sind, das zu verfolgen und dann auch Verfahren anzustrengen. Wenn das alles versucht wurde auszuschöpfen, dann kann man immer, und das nicht klappt, dann könnte man, wenn man redlich sein möchte, dann könnte man diese Debatte führen. Aber wahrscheinlich würde das schon helfen. Dann ist der Klarnamenzwang eben wieder so eine, oder die Identifizierungspflicht dann eben eine, aus den Gründen, die du gerade eben genannt hast, ja gefährliche, aber eben vor allen Dingen dann doch wieder Placebo-Politik eigentlich an der Stelle. Und natürlich, was hilft? Prävention, Beratung, Unterstützung von Betroffenen und Opfern und so weiter.
Genau, also es gab beispielsweise im Januar einen Vorfall, der zu Schlagzeilen geführt hat in Bremen. Dort hatte sich eine Twitch-Streamerin an die Polizei gewandt und sie hatte angegeben, dass sie bedroht worden sei im Chat öffentlich einsehbar von einer Person, die angekündigt habe, sie zu vergewaltigen und der Badewanne zu ertränken. Daraufhin ist sie zur Polizei gegangen und hat diesen Fall angezeigt. Und der Polizist, so wie sie das danach bei Twitter öffentlich gemacht hat, hat anscheinend das so dargestellt, letztendlich als sei sie selbst schuld, weil warum livestreame sie eben auch, während sie Computerspiele, und sollte sie das doch einfach lassen und so weiter, und hatte noch irgendwie keinen richtigen Anstalten gemacht, sie irgendwie ernst zu nehmen, wohl noch irgendwie gesagt in Richtung, wenn jetzt irgendwas passiert, dann haben wir zumindest einen Hinweis, wenn wir jetzt sie in der Badewanne finden, dann haben wir zumindest einen Ermittlungsansatz, sowas soll er gesagt haben, nachdem was sie damals getwittert hatte. Und der Mann wurde dann zuletzt mal suspendiert, wobei man sagen muss, die Bremer Polizei sah sich damals außerstande, uns auf Nachfrage mitzuteilen, inwiefern sie ihre eigenen MitarbeiterInnen eben schult für solche Verfahren. Und das ist eben so ein wesentlicher Teil eben von diesem ganzen Problem. Ich würde ja auch nicht zur Zentralstelle für Cybercrime noch was gehen, in dem Moment, in dem ich einfach anzeigen möchte, dass mich jemand mit dem Tode bedroht hat. Ich würde zur hiesigen Polizei gehen und sagen, irgendjemand hat mir gerade schlimme Dinge angedroht. Und bis man anfängt, da mal die Ermittlungsarbeit auf Niveau zu bringen, braucht man nicht nach neuen Gesetzen rufen. Da muss man erstmal nacharbeiten.
Da drückt sich aber der Staat, der Rechtsstaat, um die kostenintensiven Maßnahmen, von denen wir uns Effekte erhoffen würden, und wählt dann lieber die Maßnahmen, die günstiger sind, beispielsweise eine Identifizierungspflicht, die dann Kosten eher bei privatwirtschaftlichen Akteuren verursacht als beim Staat an der Stelle. Wir machen jetzt hier an der Stelle aber mal einen Punkt zu diesem großen Themenkomplex. Der Vollständigkeit halber noch mal so ein paar andere Texte, die wir empfehlen wollen aus den letzten Wochen, über die wir auch lange sprechen könnten, aber das jetzt nicht gemacht hatten. Wir konnten feststellen, dass die Debatte um das Thema Gesichtserkennung so ein bisschen wieder abgeflaut ist. Einerseits, weil die EU in ihrem Weißbuch zum Thema künstliche Intelligenz das mal im Raum stehende Verbot oder Moratorium für automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nicht umgesetzt hat, und weil gleichzeitig im deutschen Gesetzentwurf für das Bundespolizeigesetz der Passus, dass es an Bahnhöfen und Flughäfen ausgerollt werden soll, offensichtlich in der Zwischenzeit gestrichen wurde. Stattdessen haben wir aber eine Debatte um Julian Assange, der in Großbritannien vor Gericht steht, einiges dazu nachzulesen bei uns. Unser Kollege Thomas hat Zahlen zum Thema Breitbandausbau gewälzt, mal wieder, muss man sagen, und hat sich im kurzen Vorgespräch ja verhalten optimistisch gezeigt, das erste Mal. Ein bisschen verwirrend gewesen für mich, aber er sagte, das erste Mal seien größere Summen geflossen. Genau, aber da am besten die Texte lesen. Wir haben Texte gehabt zum Ausbau der Videoüberwachung in Darmstadt, zu Videoüberwachung der ganz anderen Art und noch unangenehmeren Art, nämlich Spannervideos, die auf den Festivals Fusion und Monis Rache in den vergangenen Jahren offensichtlich aufgezeichnet worden sind. Wir haben geschrieben über einen Polizisten in Greifswald, der mal wieder Daten von politischen Gegnern und Gegnerinnen aus Polizeidatenbanken abgerufen hat, mutmaßlich, um diese dann in Facebook-Gruppen zu doxen, um sie unter Druck zu setzen. Wir haben geschrieben über die Datenstrategie der Bundesregierung, die Konsultation, die da gestartet worden ist hier in Deutschland und bei der wir einerseits zum Mitmachen aufrufen und andererseits die Bundesregierung dazu aufrufen, ernst zu machen mit ihrem Ansatz, Vorreiter in Sachen Transparenz und Open Data zu werden, weil die Bundesregierung nämlich die Ergebnisse, die konkreten Ergebnisse, die Gesamtergebnisse dieser Konsultation, dieser Online-Befragung der Bevölkerung nicht veröffentlichen möchte, sondern selber nur zusammengefasste Ergebnisse veröffentlichen möchte. Wir fordern, dass alle Daten preisgegeben werden an der Stelle. Und wir haben ein tolles Essay veröffentlicht, in dem sich Sarah Chander, eine Gastautorin, bei uns auseinandersetzt mit und Konzeptarbeit zum Thema Datenrassismus betreibt. Genau, und wir haben viele Texte veröffentlicht von unserer Praktikantin Lucia. Du bist wirklich sehr fleißig am Schreiben. Genau, wir haben vor 3 oder 4 oder 5 Monaten schon mal so eine Sonderausgabe mit Praktis gemacht und fanden das eigentlich eine ganz nette Idee. Einerseits, dass ihr hier vorkommen könnt und andererseits aber auch, dass netzpolitik.org aus eurer Perspektive hier mal vorkommen kann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du zum Abschluss des Podcasts bei uns bist. Hallo.
Hi. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe die Folge sehr gerne gehört damals.
Cool. Magst du mal vielleicht kurz erklären, was du hier bei netzpolitik.org machst? Was hat dich hier verschlagen?
Also ich studiere eigentlich Agrarwissenschaften in Stuttgart und bin...
Klassischer netzpolitischer Studiengang.
Genau. Tatsächlich gab es mal einen Text über Agrarwissenschaften und Netzpolitik auf netzpolitik.org, einen Tag nach meinem Bewerbungsgespräch damals. Ich bin neben dem Studium politisch aktiv und bin über Fridays for Future, wie wahrscheinlich sehr viele Leute letztes Jahr, in die Klimarechtsbewegung eingestiegen und habe mich deshalb dann viel natürlich mit dem Klimathema beschäftigt, was jetzt auch nicht so den direkten Link zur Netzpolitik hat. Den habe ich dann bekommen, weil einfach auf der Metaebene Aktivismus dann interessant geworden ist und ein Thema für mich. Also so über, was sind meine persönlichen, also wie schütze ich mich am besten selbst. Und dann war ich auch auf verschiedenen Veranstaltungen und habe auf der Republika letztes Jahr dann Netzpolitik wirklich kennengelernt und angefangen zu lesen und zu hören und so. Genau, und so kam ich zu den Themen und dann habe ich mich einfach ganz stark dafür interessiert, wie Aktivismus auch aussehen kann, weil Netzpolitik sich ja auch als netzaktivistisch versteht und das war für mich super interessant. Also wie kann das aussehen, wenn es quasi zum Job wird und wenn es so eine festere Struktur bekommt?
Mhm. Wir machen jetzt nicht wieder das Fass auf der Frage, ob wir Aktivisten oder Journalistinnen sind. Das haben wir mindestens in der vorletzten Ausgabe des Podcasts schon ausführlich diskutiert. Aber genau, du hast gesagt, Nachhaltigkeit hat erstmal nicht so viel mit Netzpolitik zu tun. Wir versuchen das allerdings schon ja deutlich bewusster seit so mindestens eigentlich 2 Jahren die Themen auch stärker zusammenzudenken, haben das im vergangenen Jahr auf unserer Konferenz zu einem der Schwerpunktthemen gemacht. Und du schreibst tatsächlich auch durchaus, nicht nur, aber schon auch viele Artikel oder zum Thema an der Schnittstelle irgendwie von Digitalisierung und Nachhaltigkeit irgendwie, ne? Aber nicht nur, du hast auch gerade im vergangenen Monat einen der meistgeklickten Artikel, über 100.000 Aufrufe geschrieben über den baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten, der Twitter verlassen hat und was er zum Thema Behörden in den sozialen Medien sagt. Und wir wollten dich mal fragen, was eigentlich aber dein Schwerpunkt oder dein Lieblingstext eigentlich war, an dem du geschrieben hast in den letzten Wochen oder Monaten, die du hier warst. Und dass du davon nochmal ein bisschen was erzählst.
Mhm, gern. Also so am lehrreichsten war, glaube ich, für mich über den Digitalpakt zu schreiben. Damit habe ich mich nämlich sehr lange und ausführlich dann beschäftigt. Also ich glaube, ich habe 2 Wochen lang oder so erstmal aus Medienberichten mir zusammengesammelt und über die Internetseiten von den Bildungsministerien und Kultusministerien der Länder, wie der Prozess überhaupt funktioniert hat, um an dieses Geld zu kommen, weil, also kurz
sag nochmal, was
zum
ist das, der Digitalpakt?
Genau. Also die Bundesregierung hat beschlossen, dass die Schulen mehr Geld dafür bekommen sollen, auf den Stand von 2020 zu kommen und sich mit digitalen Hilfsmitteln auszustatten.
Technische Ausstattung,
genau,
ne? 5 Milliarden Euro in 5 Jahren.
Genau. Und da war jetzt die Frage, also da gibt es einen Prozess, dass wie die Länder an dieses Geld aus diesem Topf drankommen und den musste ich dann erstmal verstehen. Und dann herausfinden, also dazu zu diesem Prozess gehört, dass jedes Land eine Förderrichtlinie schreiben muss, das ist einfach so ein offizieller bürokratischer Text. Und dann habe ich herausgefunden, wann welche Länder diese Förderrichtlinie veröffentlicht hatten und wann die verabschiedet war, wann die in Kraft tritt und so. Und das war irgendwie sehr mühsam und
eingetaucht in die Wonnen der Verwaltung.
Ja, das war ein Spaß, aber das war tatsächlich super lehrreich, einfach so zu verstehen, dass das eben auch so aussehen kann, dass man sich mal sehr lange mit sowas Drögem beschäftigen muss. Und zum Schluss war dann aber das Schöne, dass ich dann durch einen Hinweis von dir einen Vortrag angesehen habe von einem Aktivisten, der sich mit digitaler Bildung beschäftigt. Und der hatte das Gleiche gemacht, parallel zu mir. Es war dann ein bisschen frustrierend, das herauszufinden, als ich gerade fertig war, aber noch viel ausführlicher. Und mit dem konnte ich dann noch sprechen und hatte dann eine gute Einordnung. Und dann hatte ich am Schluss von diesen zwei Wochen irgendwie so einen richtig tiefen Einblick in dieses Thema und konnte dann richtig gut drüber schreiben. Das ging mir dann leicht von der Hand und das war eine schöne Erfahrung. Also so habe ich, glaube ich, viel gelernt über journalistisch arbeiten und eigenständig recherchieren und so.
Ja, wie viel Arbeit und trockene Auseinandersetzung oder Auseinandersetzung mit trockenen.
Und ich glaube, der Text hatte letztendlich irgendwie 4000 Zeichen, das ist jetzt auch nicht so die Welt, aber wie viel Arbeit da drin steckt, das merkt man nur, wenn man das mal selbst gemacht hat.
Das stimmt. Jetzt hast du gesagt, was vielleicht die interessanteste Aufgabe war. Hast du auch mal blöde Aufgaben bei uns gemacht? Weil ich verspreche, ich bin bei uns für die Bewerbung und so ein bisschen zusammen mit Stefanie für die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten zuständig. Und in den Bewerbungsgesprächen sage ich den meisten, dass sie eigentlich so gut wie nie Dulli-Aufgaben bei uns machen müssen, so klassische Prakti-Aufgaben, wie man das vielleicht aus anderen Zusammenhängen kennt, sondern wir eben sehr viel Wert darauf legen, dass die Praktikantinnen und Praktikanten bei uns total früh ins Redaktionsgeschehen eingebunden werden, auch schon selber Themenschwerpunkte und Themenvorschläge mitbringen können, Texte veröffentlichen dürfen sowieso. Aber natürlich kommt es dann doch manchmal vor, dass irgendwelche Akten gescannt werden müssen oder Briefe gepackt werden müssen und so weiter.
Ja, aber das hält sich tatsächlich sehr in Grenzen. Also was du damals bei meinem Bewerbungsgespräch gesagt hattest und was mir bevorstand, war so Kommentare lesen. Und jetzt hat sich herausgestellt, das muss ich gar nicht machen, nur die von meinen eigenen Texten. Und auch da macht das eigentlich meistens jemand, bevor ich überhaupt die Mail gesehen habe.
Ja, die Zensur ist schnell bei Netzpolitik.
Da würde ich in dieser Woche lieber keine Witze drüber machen.
Also, über Zensur?
Der Vorwurf kam durchaus schon auf. Aber wir haben ja keine Kommentare, wir haben Ergänzungen. Das heißt, alles, was keinen tatsächlichen Mehrwert, nur Meinung enthält, überlebt natürlich nicht.
Right.
Genau, aber was ich, was zu diesen Aufgaben gehört, einmal hast du mir einen Text gegeben zum einem Interview, was du aufgezeichnet hattest, zum Transkribieren. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Aber das war auch okay. Also das, ich weiß nicht, es ist ja auch irgendwie eine Arbeitserfahrung und das war es eigentlich. Also und ansonsten, das Interview war interessant, also ich habe viel gelernt, was ich vorher überhaupt nicht wusste, während ich das transkribiert habe. Es hat nur einfach wieder sehr lange gedauert und war irgendwie relativ mühsam und ich musste oft zurückspulen und so, aber...
Das war ein Franzose, ja, der genau, Englisch gesprochen hat über Data Science, also ist dann auch erschwerte Bedingungen gewesen.
Ja, voll. Aber sonst... Alles perfekt.
Gibt's auch perfekt, Wahnsinn. Ihr habt es gehört. Gibt's irgendwas, was dich überrascht hat, vielleicht als letzte Frage, was du nicht gedacht hättest, vor allen Dingen mit dem Hintergrund jetzt, mit dem du gekommen bist, Fridays for Future, aus einer Bewegung raus. Wir kommen ja auch aus einer Bewegung, aber sind dann ja doch institutionalisierter inzwischen, als man sich das vorstellt, mit unseren festen Büroräumen, festen Arbeitsverträgen und so weiter.
Festen Arbeitszeiten.
More or less festen Arbeitszeiten.
was mich überrascht hat, war, wenn wir morgens zusammensitzen, machen wir immer so eine kleine Redaktionssitzung und da werden dann immer die besprochen, was heute ansteht und wird besprochen, was so an wichtigen Sachen passiert ist am Tag. Und manchmal sind das wirklich wichtige Sachen und wirklich krasse Sachen, die man von außen wahrscheinlich dann, also wenn ich mir dann vorstelle, ich würde jetzt den Text lesen oder im Off the Record darüber hören, würde ich so denken, boah, wow, krass, dass die das machen und so. Und das ist hier so, was mich überrascht hat, ist, dass die Stimmung hier in der Redaktion dann einfach sehr sachlich bleibt, trotz dessen, dass das so wichtige und brisante Themen sind. Und das hat mich deshalb so stark überrascht, weil in der riesigen Aufregung um Fridays for Future letztes Jahr ist das an uns Aktivisti nicht vorbeigegangen. Also wir waren selber genauso aufgeregt wie die ganze Öffentlichkeit über uns selbst. Und das war halt nicht so förderlich für das Arbeitsklima. Und es war eine schöne Überraschung und eigentlich auch das, was ich mir erhofft hatte, zu merken, dass das eben auch anders gehen kann.
Wir sind innerlich eigentlich tot. Emotional erreicht uns nichts mehr.
Genau, wir sind am anderen Ende. Nur noch jetzt zynisch und abgebrüht.
Kann man jetzt natürlich auch so auslegen, aber so meinte ich das tatsächlich gar nicht, sondern einfach sehr sachlich.
Okay, vielen Dank für diesen Einblick und ja, schön, dass wir dich haben, dass du bei uns bist.
Ja, schön, dass ich hier bin.
Zum Abschluss des Podcasts schauen wir, des Off-the-Record-Podcasts schauen wir klassischerweise auf unsere Spendenentwicklung, auf unsere Einnahmen. Netzpolitik.org ist ja das eines der wenigen oder Deutschlands einziges fast ausschließlich spendenfinanziertes Medium. Und wir haben einen hohen Anspruch in Sachen Transparenz an andere und den legen wir auch an uns selber an. Deshalb veröffentlichen wir monatlich Transparenzberichte und wir haben neulich den für den Monat Januar veröffentlicht. Natürlich hängen wir da immer so ein paar Wochen hinterher. Haben wir in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen, warum das so ist. Aber den verlinken wir, den Transparenzbericht für den Monat Januar. Ein für uns sehr erfreulicher Monat. 75.000 Euro in etwa an Spenden bekommen. Das ist mehr, als wir jemals in einem Januar zuvor bekommen haben. Januar ist insgesamt immer ein Monat, in dem viel Geld noch reinkommt, weil vielleicht noch Weihnachtsspenden irgendwie verspätete kommen und weil Leute, die einmal im Jahr nur einen Betrag überweisen, das dann im Januar machen. Und das heißt, wir haben im Januar auch Plus gemacht. Unser Geld geht ja überwiegend neben Büromiete und so weiter dafür raus, dass wir 15 Personen auf 10,2 Stellen angestellt haben und 2 Praktis aktuell. Genau, und solche Monate brauchen wir eben, damit wir die schwächeren Monate, vor allem die Sommermonate ausgleichen können. Genau, wir haben aufgrund des Spendenzuwachses in den letzten Jahren auch für dieses Jahr unser Spendenziel ein bisschen hochgesetzt. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf nicht mehr, wo es jetzt liegt, bei 700.000 Euro oder 750.000 Euro. Wir sind auf jeden Fall sehr aufgeregt und hoffen, dass die Unterstützung für uns weiterhin steigt und sagen an dieser Stelle wie immer danke, danke, danke an allen, die uns unterstützen und unsere Arbeit überhaupt erst möglich machen durch die einerseits ideelle Unterstützung, dadurch, dass wir gelesen werden, weiterverbreitet werden in den sozialen Netzwerken beispielsweise, kluge Kommentare hinterlassen werden oder sinnvolle Ergänzungen. Und natürlich aber auch für die finanzielle Unterstützung, für diejenigen, die für ihr Geld nicht nur tolle Artikel zurückbekommen wollen, sondern auch noch schick aussehen wollen, gibt es unseren Merch-Shop, den wir euch wärmstens ans Herz legen wollen. Und ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nur vielen Dank fürs Zuhören zu sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Ausgabe von Off the Record, dem Hintergrund-Podcast, gibt es Anfang April in 2 Wochen. Erscheint dann wieder am dritten Samstag im März eine klassische Ausgabe unseres Podcasts, wo wir mit Expertinnen und Experten spannende Themen in die Tiefe eintauchen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine E-Mail, zum Beispiel an ingo.dachwitz@netzpolitik.org. Hinterlasst Kommentare im Blogpost dazu. Hinterlasst Sterne oder sonstige Bewertungen auf den Podcast-Portalen dieser Welt. Und lasst es uns auch wissen, wenn euch etwas nicht passt. Haben wir irgendwas übersehen? Wollt ihr noch was ergänzen? Haben wir irgendwas, worauf ihr uns hinweisen wollt? Auch dann schreibt uns gerne, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über Feedback.
Es sei denn, ihr wollt uns von Verschwörungstheorien überzeugen. Bitte, genau. Dann bitte schreibt uns nicht mehr.
Die menschliche Göttin.
Wir sind bedient.
Macht's gut.
Bis bald.
Tschüss.